Ich würde erstmal beten. Danke dir, Herr, danke dir, dass du da bist. Und ich bitte dich, uns allen reiche Konzentration zu schenken und uns dein Wort aufzuschließen. Und dass uns ja einfach wertvolle Dinge aus deinem Wort, die letztlich aber auch Theorie sind, dass sie uns spannend gemacht werden von dir, dass sie unser täglich Brot werden, dass wir auch mehr davon vertragen, dass wir hungriger danach werden, Herr. Dass unser Herz sich verzehrt nach Begegnung mit dir darin, dass es niemals Kopfwissen wird, sondern immer verstoffwechselt und sich immer direkt in unsere Beziehung mit dir auswirkt. Und dass du uns zurüstest jetzt für diese Zeit, dass jeder Einzelne gesegnet wird von dieser Botschaft. Danke dir, Herr. Amen. Also, heute mache ich den zweiten Teil von dem Thema das Herz Gottes im Alten Testament. Und ich würde erstmal ein bisschen im Wesentlichen noch etwas wiederholen, so vom letzten Mal. Und zwar haben wir da ja, oh, warte mal hier, ich habe auch noch eine Folie. Ha, danke, schon angemacht. Und zwar hatte ich zuerst über Grundlagen gesprochen, die wir verstehen sollten, dass sie uns helfen. Er ist, wie wir schon im ersten Lied gehört haben und auch schon mehrfach sonst heute, ein guter Gott. Er meint es gut mit Menschen, mit jedem Menschen und auch schon zu Zeiten des Alten Testaments. Er ist tatsächlich der Schöpfer von Menschen und ihr Gott seit Jahrtausenden und er weiß, was er tut und wie er es richtig macht. Er ist kein ungerechter Gott. Wir machen den Fehler, dass wir ihn an unserem Gerechtigkeitsempfinden messen. Gott hasst das Blutvergießen. Er hasst es so sehr, dass er David nicht den Tempel für sich erbauen ließ, weil an seinen Händen Blut klebte. Also gottgewolltes Blut, aber eben wie der Herr, dass eben einfach trotzdem es ihm ein Gräuel ist, sowas tun zu müssen. Denn er ist ein Gott, der keinen Gefallen hat am Tod des Gottlosen. In Hesekiel 33 hatten wir gesehen, so wahr ich lebe, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben? Er ist der Erschaffer von Menschen und nicht der, der Menschen töten will. Unsere Sünde ist das, was den Tod über uns bringt und was Verderben bringt, also vor dem Kreuz, den Tod gebracht hat. Und Gott ist der, der die Gerechtigkeit schafft. Aber nicht er hat den Tod von Menschen verursacht, sondern die Sünde hat das. Auch inmitten seiner größten Gerichte schenkt er noch Zusagen, die darüber hinaussehen schon. Er gibt sogar Gnade im Gericht. Uns erschlagen regelrecht die vielen Vorschriften im Alten Testament, aber die kamen erst später hinzu und die wurden immer mehr mit der Zeit. Selbst die Gebote kamen erst später. Anfangs gab es auch keine Opfer. Dann haben wir über Gottes Absicht und seine Vision mit seinem Volk gesprochen, was eigentlich sein Plan gewesen ist mit seinem Volk Israel. Ein Volk zu gründen, das in einer Segensbeziehung mit ihm lebt, die schon bald für die ganze Welt sichtbar wäre und ein sichtbares Evangelium ist. Er will selber in ihrer Mitte leben und sichtbar machen, wie er segnet und wie das Leben eines Menschen aussieht, wenn man mit ihm lebt. Und da der Mensch aber gefallen war und Tierblut eben nicht von Sünde reinigen kann, funktionierte das alles nur auf Basis des in Zukunft kommenden Erlöserwerkes am Kreuz. Es war eine Voranerkennung oder Vorausanerkennung dieses Erlöserwerkes. Dann haben wir uns angesehen, was ist das für ein Bund überhaupt, den Gott da mit seinem Volk geschlossen hat? Es war ein Bund auf Basis von Geboten, die der Mensch tun sollte, um durch sie zu leben. Die war nie dazu da, um erstickend zu sein und einen zu erdrücken und zu verknechten, sondern um durch sie zu leben. Und wo Menschen nach seinen Grundsätzen auf Basis dieses Bundes gelebt hatten, da hatte der Herr eine Grundlage für Gnade. Und dazu waren eben auch Fremdlinge, Ausländer schon eingeladen im Alten Testament. Jeder durfte sich diesem Bund anschließen. Diese Rechtsbestimmungen vom Herrn, die waren in ihrer Essenz immer um Liebe und Barmherzigkeit. Auch um Gerechtigkeit. Gegen Sünde musste vorgegangen werden. Denn Sünde erfordert Gericht, aber die haben sich im Zwischenmenschlichen sehr um Liebe und Barmherzigkeit gedreht. Mit lauter Brandopfern und Schlachtopfern wurde die Sünde immer wieder neu zugedeckt bis dahin. Also Tierblut konnte die Sünde nicht reinigen, sonst hätte ja auch nicht Jesus ans Kreuz gehen müssen. Aber es hat sie bedecken können, in Vorausanerkennung des Kreuzes. Durch den Gehorsam an diese äußeren Vorschriften, die der Herr gegeben hat und das Gesetz, fand man zurück zu Gottes Werten. Und man gab sich an ihn hin, auch wenn dieser Gehorsam noch unvollständig war und deswegen nicht retten konnte. Auch an uns will unser Gott erkannt werden. Uns gilt der Auftrag, uns von Herrlichkeit zu entwickeln und Christus ähnlich zu werden. Für uns heißt ja, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, spricht Jesus hier, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es ging die ganze Zeit schon um Liebe und es tut es immer noch. In Römer lesen wir, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nicht begehren und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wir wissen ja, dass wir vor allem den Herrn mit ganzer Kraft lieben sollen und unseren Nächsten, denn aus ihm und der Beziehung und der Liebe zu ihm kommt es, dass wir überhaupt unseren Nächsten lieben können. Und ich sage nicht, dass ich da schon wäre, ne? Sondern ich möchte auf dem Weg sein dahin und dort drin weiterkommen. Es war ein beidseitiger Bund, der aber nur einen vollkommenen Bundespartner gebraucht hat, den Herrn. Und für die Unvollkommenheit des Menschen war mit der Bedeckung der Schuld auf das Kreuz hin gesorgt. Beide Seiten gingen Verpflichtungen ein. Für das Volk war es, ihren Gott zu lieben, seine Gebote und Lebensordnungen zu halten und sich an ihn hinzugeben und keinem anderen Gott anzuhängen. Gott würde dann für jeden Einzelnen aufkommen, also von seiner Seite würde er für jeden Einzelnen aufkommen und ihn aus aller Gefahr erretten, ihn gesund erhalten, sicher wohnen lassen, ihn in allem segnen, reich versorgen und noch viel mehr. Und er würde ihr Gott sein und ihnen die Treue halten, auch bis zu allen ihren Kindeskindern hin. Brechen sie den Bund, würde Gott ihnen ganz sicher nachgehen. Und wenn sie umkehren, dann würde er sie immer wieder neu annehmen. Und alle Bundeszusagen bleiben erhalten, sie bleiben gültig. Der Bund bleibt bestehen. Aber würde man den Bund hartnäckig missachten, kommt man unter den Fluch. Also Segen bei Gehorsam und Fluch bei Ungehorsam. So war dieser alte Bund aufgebaut. Und alles würde dann bei Ungehorsam genau im Gegenteil eintreffen. Gott ist ja ein gerechter Gott und Sünde erfordert nach der Gerechtigkeit den Tod. Gott müsste in seinem gerechten Zorn dann sofort die Sünde richten und den Sünder vertilgen, so wie es die Bibel bezeichnet. Und deshalb hat der Herr also in Voranerkennung auf das Kreuz hin mit dem Tierblut eine Möglichkeit gefunden, die Sünde bis dahin zu bedecken, um nicht sofort richten zu müssen. Und um weiter auch in der Gemeinschaft mit dem Menschen leben zu können. Und durch Gehorsam an diese Vorschriften haben Menschen im Grunde die Wahrheit anerkannt, dass Gottes Gebote und Ordnungen richtig sind. Und das hat sie vor den Konsequenzen bewahrt. Haben sie diesen Gehorsam aber hartnäckig unterlassen, dann blieb dem Herrn nichts übrig, als die Sünde heimzusuchen. Denn das Tierblut hat damit seine Kraft verloren. Das hat nicht funktioniert, dass man den Bund einfach brechen kann und auf schlimme Abwege gehen kann und einfach weiter opfert und dann wäre das alles wieder weg. Es ist ja auch logisch, dass wenn man den Bund bricht und verlässt, dass man dann auch die Konsequenzen der Gottlosigkeit wieder zu tragen hatte. Aber der Herr war eben so gnädig, dass er ihn trotzdem beständig und sehr lange Zeit nachgegangen ist, bevor er Gericht gebracht hat, um sie wieder zur Umkehr zu rufen. Gerade wenn man den 5. Mose 28 liest, da stehen wunderbare Segnungen. Das ist so schön, die zu lesen. Und danach steht bestimmt doppelt oder dreimal so lang all die Flüche, die aber über uns kommen, also zu Zeiten des Alten Bundes, wenn wir eben nicht gehorsam sind. Und dann habe ich mich gefragt, warum macht der Herr so viel mehr Worte über dieses Negative? Warum macht er überhaupt immer so viele harte Worte und droht die Flüche so mit vielen Worten an, mehr als er über die Segnungen spricht? Weil er weiß, wie schlimm das ist, wenn sein gerechter Zorn über einen Menschen kommt. Und er will auf keinen Fall, dass man das nicht ernst nimmt und dass man in diese Lage gerät. Er will, dass man umkehrt, dass man sich warnen lässt. Ich sehe das auch bei mir, dass ich meinen Kindern immer heftiger Dinge androhe, wenn ich will, dass es jetzt nochmal klappt, dass sie einlenken, ohne dass ich jetzt hier irgendeine Strafe bringen muss. Gott ist heilig und es gibt keine Kompromisse und Arrangements mit der Sünde. Deswegen war für den, der nicht auf Grundlage dieses Bundes gelebt hat, der Tod beschlossen. Mit seinen Kindern war er dann dem Tod preisgegeben. Denn ihre Sünde hat den Tod gefordert. Gott hatte die Verantwortung, die Sünde der Völker zu richten. Denn er ist ja Gott, er ist ja der gerechte Gott. Wenn nicht er da die Verantwortung übernehmen würde, wer würde das dann machen? Die Gottlosigkeit würde ja wahnsinnig um sich greifen. Und wo halt der Herr gottlose Menschen am Leben gelassen hat und verschont hat, da war das seine Gnade. Es war auch gar nicht sein bester Plan, an irgendwem den Bann zu vollstrecken. Aber es hat sich letztlich als der einzige Weg erwiesen für ihn, wie er Israel einigermaßen vom Götzendienst und somit von ihrem Weg zurück in die Sünde und in ihr Verderben abhalten konnte. Daher sollte Israel mit seinen Nachbarvölkern so radikal umgehen. Mit den weiter entfernten Völkern durften die anders umgehen. Dazu vielleicht ein andermal mehr. Aber für Interessierte gibt es hier, wer zu Hause schmökern möchte, Bibelstellen dazu, also so Kriegsregelungen für nahe Länder, für ferne Länder. Und auf jeden Fall haben diese Länder, die Israel auslöschen sollte und den Bann vollstrecken sollte an denen, in schwerster Sünde gelebt. Richtig schlimm, gottlos, gegeneinander, da gab es alles an Unrecht und ganz viel Mord und nur noch Lüge, liest man aus der Bibel. Und auch bis hin zum regelmäßigen Opfern ihrer Kinder an den Gott Moloch und ganz schlimme Sachen. Also das war jetzt nicht einfach, dass Menschen halt ohne Gott leben und da irgendwie sich nach ihrem eigenen Gewissen verantwortet haben. Aber dass das Volk Israel ein leuchtendes Zeugnis für ein Leben mit dem Herrn ist, das ist Gottes Absicht gewesen. Seine Verordnungen waren voller Weisheit und voller Barmherzigkeit für die Schwachen. Die Blüte der Segenszeit ist eben da zu sehen, wo der Salomo das Reich regiert hat und auch diese Weisheit extrem an ihm sichtbar war und auch die weitgereiste Königin von Saba daherkam, um sich das anzuschauen und war über die Maßen in Staunen versetzt, als sie so diese ganzen Ordnungen gesehen hat. Genau, und dann kommen wir mal zu einigen Beispielen für seine Ordnungen, was er alles eingesetzt hat. Da gibt es ja zum Beispiel den Sabbattag. Das ist ein Zeichen des Bundes, das stellt er oft ganz vorne an daher und sagt als erstes, wenn ihr in das Land kommt, dann haltet den Sabbat und so weiter. Das ist ihm so wichtig. Es soll einfach ein Zeichen dieses Bundes sein, weil er selbst ein Gott ist, der den siebenten Tag geruht hat. Und daran soll sein Volk auch zu erkennen sein. Keine andere Nation hat so einen Sabbat gehalten. Sogar alle Lasttiere und Sklaven sollten auch Ruhe haben. Also die Sabbatruhe war auch für Tiere und Sklaven angewiesen. Und für das Volk, was hier gerade aus der Sklaverei geführt wurde, muss das auch was ganz Großes gewesen sein. Denn in der Sklaverei, da hatten die natürlich keine freien Tage, die mussten ja immer arbeiten. Und die Sabbatruhe war auch für den Fremdling. Also auch der Fremde in Israel sollte die Sabbatruhe haben. Ansonsten galten nicht alle Verordnungen vom Herrn auch für Fremdlinge, sondern für sein Bundesvolk und die Fremdlinge, die auch zum Bund mit eingetreten sind. Dann gab es auch ja das ganze Sabbatjahr. Jedes siebente Jahr war ja ein Sabbatjahr angewiesen. Keine Ahnung, wie das so im Praktischen in allem funktioniert hat. In der Landwirtschaft war das so, dass man nicht mal was anbauen durfte. Man durfte noch nicht mal das ernten, was von ganz alleine wächst. Das war für die Armen bestimmt. Das durften sich die Armen holen. Und was die sich nicht, also was die übrig lassen, das sollten die wilden Tiere sich holen. Also es war einfach dem Menschen gesagt, dass er dieses Sabbatjahr halten soll. Und auch der Erdboden selber sollte diese Ruhe vom Herrn haben. Das war ein Gesetz für seine ganze Schöpfung. Im 3. Mose 25, da steht, und wenn ihr sagt, was sollen wir im siebten Jahr essen? Denn wir säen nicht und sammeln auch unseren Ertrag nicht ein. So sollt ihr wissen, ich will im siebten Jahr meinem Segen gebieten, dass das Land den Ertrag für 3 Jahre liefern soll, sodass, wenn ihr im 8. Jahr sät, ihr noch vom alten Ertrag essen werdet bis in das 9. Jahr, bis sein Ertrag wieder hereinkommt. Das brauchte natürlich wieder Hingabe und Vertrauen an den Herrn. Das hat er immer geliebt, dass man so eben aus Glauben gelebt hat. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Landwirtschaft und bekommt jedes siebte Jahr komplett frei. Klar, im 6. hat man natürlich ordentlich zu tun, aber das wäre es schon mal wert, ne? Und alle 7 Jahre gab es also dieses Sabbatjahr und war ein Erlassjahr angeordnet. Sämtliche Schulden sollten erlassen werden. Sie sollten losgelassen werden im Vertrauen darauf, dass der Herr für einen sorgen wird, wenn ich allen ihre Schulden erlasse, die bei mir Schulden hatten. Ja, und man sollte seine Hand vor seinem Bruder, der was leihen will, wenn schon das Erlassjahr kurz bevorsteht, nicht verschließen. Aber diese Freilassung, die galt nur für die Israeliten untereinander, nicht für Ausländer, die unter ihnen gewohnt haben, sondern das war fürs Bundesvolk. Dazu würde ich mal aus 5. Mose 15 vorlesen. Am Ende von 7 Jahren sollst du einen Schuldenerlass anordnen. Dies aber ist die Ordnung des Erlasses. Jeder Schuldherr soll das Darlehen seiner Hand erlassen, das er seinem Nächsten geliehen hat. Er soll seinen Nächsten oder seinen Bruder nicht bedrängen, denn man hat einen Schuldenerlass des Herrn ausgerufen. Einen Fremden kannst du bedrängen, also was er einem schuldet, ne, darf man einfordern. Aber was du bei deinem Bruder ausstehen hast, das soll deine Hand erlassen. Es sollte zwar unter euch gar kein Armer sein, denn der Herr wird dich reich segnen in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt, vorausgesetzt, dass du der Stimme des Herrn eifrig gehorchst. Wenn aber ein Armer bei dir ist, irgendeiner deiner Brüder in einem deiner Tore in deinem Land, also das heißt irgendein Israelit, die wurden alle als Brüder bezeichnet, so sollst du dein Herz nicht verhärten, noch deine Hand vor deinem armen Bruder verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit auftun und ihm reichlich leihen, so viel er nötig hat. Hüte dich, dass kein Belialsrat, also ein Teufelsrat, in deinem Herzen ist und du nicht denkst, Das siebte Jahr, das Erlassjahr, naht und du deinem armen Bruder missgünstig ansiehst und ihm nichts gibst, sonst würde er deinetwegen zum Herrn schreien und es wäre eine Sünde für dich. Sondern du sollst ihm willig geben und dein Herz soll nicht verdrießlich sein, wenn du ihm gibst, denn dafür wird der Herr, dein Gott, dich segnen in allem deinem Tun und in allem, was du unternimmst. Wenn dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, sich dir verkauft hat, so soll er dir 6 Jahre lang dienen und im siebten Jahr sollst du ihn als Freien entlassen. Und wenn du ihn als Freien entlässt, so sollst du ihn nicht mit leeren Händen ziehen lassen, sondern du sollst ihn reichlich von deiner Herde und von deiner Tenne und von deiner Kälte ausstatten und ihm geben von allem, womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Und noch so weiter. Das ist schon krass. Also so wie das Volk aus Israel ausgezogen ist mit großer Beute und großer Habe, sollte man alle 7 Jahre auch einander wieder freilassen. Jeden, der zur Familie Gottes gehört hat. Und ihn auch wieder mit viel Habe ausziehen lassen. Und der Herr würde ausreichend segnen. Der würde das alles wieder zurücksegnen. Und das war natürlich eben ein Sinnbild auf auch unsere Befreiung aus der Knechtschaft im Geistlichen. Aus dem Reich der Finsternis. Noch krasser war das große Halljahr, was alle 50 Jahre kam, also immer nach 7 mal 7 Jahren, kam also dieses sogenannte Jubeljahr. Das war im Grunde genau dasselbe wie immer, nur dass man noch zusätzlich auch noch alle Landflächen und Häuser wieder zurückgeben sollte, die man von jemand gekauft hatte. Also einfach zurückschenken, das war immer ein Zurückschenken. In Erlassjahr, wo man auch natürlich seine Sklaven freigelassen hat und alles und eben aller gekaufter Landbesitz und alles zurückgegangen ist. Das ist sehr fraglich, inwiefern das dann auch eingehalten wurde, ne? Aber es war so angeordnet vom Herrn. Und wenn Land verkauft wurde, das war auch sehr weise geregelt, dann wurde der Preis immer nach den übrigen Jahren bis zum nächsten Halbjahr berechnet. Weil das Land selber, der Erdboden von Israel, der gehört niemandem eigentlich, sondern das ist ein Erbe für das Volk Israel. Die bewohnen das als Erben darin, aber das gehört dem Herrn, das Land. Und deswegen hat niemand einen Besitzanspruch in dem Sinn darauf. Und es wurde dann immer wieder zurückerstattet. Und dieses Land wurde ja ursprünglich vom Herrn den ganzen Stämmen und Familien per Los zugeteilt. Und da, also durch dieses große Halljahr dann wurde garantiert, dass kein Stamm und kein Vaterhaus seinen Landbesitz dauerhaft verlieren konnte. Sondern das ging immer wieder an die Familie zurück, der es ursprünglich zugeteilt wurde. Daher passierte da nicht das nach dem Prinzip vom Monopoly-Spiel. Etwas anderes waren die Erstlinge. Da wurde ein Fest der Erstlingsfrüchte abgehalten. Erstlinge wurden markiert und dann bei diesem Fest dem Herrn übergeben. Der Erstling gehört dem Herrn. Von aller Ernte und auch alle männliche Erstgeburt gehört dem Herrn, vom Vieh wie von Menschen auch. Reine Tiere sollten dem Herrn geopfert werden, unreine sollten um einen bestimmten Preis ausgelöst werden und das Geld sollte dann den Priestern gebracht werden. Aber beides gehörte dem Herrn. Der erste Sohn eines Menschen gehörte also auch dem Herrn, weil eben der Herr, als er ja in Ägypten die 10. Plage, also die Ägypten mit der 10. Plage geschlagen hat, da hat er ja Israel verschont, hat ihre Erstgeburt verschont. Durch das Blut des Lammes, was an ihre Türpfosten gestrichen war. Und deswegen gehören die dem Herrn. Und auch dieser Erstling sollte ein Erinnerungszeichen sein, dass der Herr sie mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Und es ist auch ein Bild darauf für uns, dass Jesus der Erstgeborene der neuen Schöpfung ist und wir sind die, die nachfolgen. Ist der Erstling geheiligt, dann ist der Rest das auch. Also man muss mal überlegen, die hatten wahrscheinlich keine Ahnung, was das im größeren Sinn so alles bedeutet, diese ganzen Anordnungen vom Herrn. Aber da standen richtig tiefe, große Sachen dahinter. Auch beim Sabbat, der hat ja bedeutet, also dass wir in die Sabbatruhe heute bei Jesus durch Glauben eingegangen sind. Ne? Also wir sind jetzt in die Sabbatruhe eingegangen, weil wir jetzt in Christus sind. Und dieses Mühen, sich selber gut genug vor Gott zu machen, hört auf damit. Und wenn man das halt einfach nicht eingehalten hat, dann heißt es ja im Grunde, dass man seine Erlösung da nicht, also ja, verwirft oder wie auch immer. Also bei der männlichen Erstgeburt war es so von Menschen, dass die ausgelöst wurde. Und zwar indem der Herr den Stamm der Leviten genommen hat. Der hat diese Leviten ja sich zu Priestern bestimmt und hat den kompletten einen von diesen 12 Stämmen genommen und gesagt, das sind jetzt die, die ich stellvertretend für alle Erstlinge auf alle Zeit nehme. Somit konnten alle anderen ihre erstgeborenen Söhne behalten. Die mussten die nicht zum Tempel schicken, um dort zu dienen. Das war mit den Leviten beglichen. Und die wurden vom Herrn genommen, um dort als Mittler zu stehen. Als Mittler zwischen ihm und dem Volk. Also nicht etwa, weil der Herr für sich was wegnehmen wollte, sondern um die als Mittler hinzustellen, um dem Volk zu dienen. Dass es Menschen gibt, die sich da verwenden drauf. Dann gab es ganz viele Regelungen für das Zusammenleben einfach, zum Beispiel wie mit Diebstahl umzugehen war oder mit zugefügten Verletzungen, mit veruntreutem Gut und so weiter. Und die Regelung Auge um Auge zum Beispiel, die ist auch sehr weise, weil in dieser Zeit hat es sich ja um nicht wiedergeborene Menschen gehandelt. Die hatten ja noch nicht das in sich, was wir heute haben, die Kraft des Heiligen Geistes. Und so hat diese Regelung für eine Genugtuung gesorgt, die aber nicht über das hinausgeht, was man selber an Schaden erlitten hat. Es tritt also dieser Gewaltspirale entgegen. Denn wenn dir jemand eine schlimme Verletzung zufügt, wie zum Beispiel dein Auge zu zerstören, dann ist in der Regel das Rachepotenzial größer als das, was man angetan bekommen hat. Und gleichzeitig war es auch eine Warnung, weil man wusste, was immer ich jemand zufüge, das werde ich auch zugefügt bekommen. Was also sehr hart und lieblos aussieht, ist in Wahrheit Liebe vom Herrn. Es gab Regelungen zugunsten von Bedürftigen. Zum Beispiel sollte man keine Nachlese halten auf seinem Feld. Und auch was aus der Garbe rausgefallen ist, sollte man liegen lassen. Und man durfte nicht mal bis zum Rand abernten. Man sollte immer am Rand was stehen lassen, was sich die Armen holen durften. Und Witwen und Waisen und so. Es gab zahlreiche Gebote der Nächstenliebe und des Respekts, wie dem Tauben nicht zu fluchen, dem Blinden kein Hindernis in den Weg zu legen, seinen Nächsten nicht zu bedrücken, dem Armen das Pfand noch am selben Tag wiederzugeben, damit er nachts seinen Mantel, der im Normalfall das Pfand war, hat und sich damit wärmen kann. Oder auch was Erstaunliches, du sollst nicht zusehen, wie das Rind oder Schaf deines Bruders irre geht. Du sollst dich ihnen nicht entziehen, sondern du sollst sie deinem Bruder unbedingt wieder zurückbringen. Wenn er aber nicht in deiner Nähe wohnt oder du ihn nicht kennst, so sollst du sie in dein Haus aufnehmen, bis dein Bruder sie sucht, und dann sollst du sie ihm zurückgeben. Ebenso sollst du es auch mit seinem Esel machen und mit seinem Gewand und mit allem Verlorenen. Du sollst nicht zusehen, wie der Esel deines Bruders oder sein Rind auf dem Weg fallen, sondern ihnen unbedingt aufhelfen. Das bedeutet, man soll den Besitz seines Bruders, also von irgendeinem Bruder aus seinem kompletten Volk, seien es auch Tiere, aufnehmen und mit zu sich nach Hause nehmen oder zurückbringen. Wie wenn es halt das eigene wäre, also krass, richtig Familie schon. Sogar wenn das der Esel des Feindes ist, das ist ja noch besser. Dazu haben meine Kinder einen kleinen Videoclip dargestellt. Ich hoffe, man versteht's. Da ist der Esel, sehr süß, gell? Da fehlt der Ton, oder? Ah.
Ich schaff das. Ja, voll schwer. Ja, bitte.
Jetzt wollte Joshua nicht mehr mithelfen.
Schwer beladen. Das konnte ich mir ja denken, dass der jetzt gleich zusammenbricht. Aber der Herr sagt eigentlich, dass wir unseren Feinden helfen sollen. Ich gehe jetzt mal dahin und frage mal, ob ich helfen kann. Kann ich dir irgendwas helfen? Ja. Okay, zuerst kommt mal schwere Last vom Esel und dann muss der Esel wieder aufstehen. So. Ich wohne ja gleich hier neben dran. Willst du vielleicht zu mir kommen?
Ja.
Und währenddessen kann der Esel sich ausruhen?
Ja.
Okay. Und du kannst bei mir essen?
Ja.
Okay. Dann führ du mal den Esel und ich trage die schwere Last. Komm.
Genau. Ja, ganz schön erstaunlich, dass der Herr solche Regelungen macht, ne? Oder jeder durfte sich einfach in jedermanns Feld satt essen. Man durfte aber nichts mitnehmen und auch keine Sichel verwenden. Aber so viel man einfach selber jetzt essen möchte, durfte man essen. Oder am Weinberg. Würdest du das deinem leiblichen Bruder oder leiblicher Schwester zugestehen? Ja? Würden wir das zugestehen, unserer leiblichen Familie? Schon im Normalfall, ne, wenn wir ein ganzes Feld haben. Und genau so, es ist Familie. Alle sind Familie miteinander beim Herrn, die zu ihm gehören. Selbst wenn man sich gar nicht kannte. Und daran können wir uns ein Vorbild nehmen. Die frühe Gemeinde im Neuen Testament, die hatte allen ihren Besitz gemeinsam. Ist uns das bewusst? Die brachten alles den Ältesten und haben es ausgeteilt, so wie jeder bedürftig war. Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel. Denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös den Aposteln zu Füßen. Und man teilte jedem aus, so wie er bedürftig war. Alle waren ein Herz und eine Seele. Gab es da niemanden, der schwierig war? Auch uns ungewöhnliche Dinge wie die sogenannte Schwagerpflicht. Wer hat das schon gehört? Wenn ein Mann gestorben ist, dann sollte der nächste Bruder oder Verwandte seine Frau zur Frau nehmen. Und ihr erster Sohn, der daraus aus dieser Ehe entsteht, sollte dann dem Vaterhaus des Verstorbenen zugehören. Damit wurde sichergestellt, dass kein Vaterhaus ausstirbt, sondern dass jede Linie weitergeht. Es gab das Lösungsrecht. Wenn ein Hebräer oder eine Hebräerin sich in die Knechtschaft verkaufen musste, dann wurden die nicht nur jedes siebte Jahr wieder freigelassen oder sollten das, sondern eigentlich war der nächste Verwandte dafür zuständig, die sofort wieder freizukaufen, so wie halt der Verwandte das konnte, selbst wenn es nur um Besitztümer ging, um irgendwelches Gegenständliches, was der Bruder oder die Schwester halt verkaufen musste von sich, aus der Not heraus. Und das, obwohl ja eigentlich gar kein Armer sein sollte in Israel. Und solange derjenige in Knechtschaft war, durfte der auch nicht mit einer Stufe, auf eine Stufe mit Sklaven gestellt werden. Das waren keine Sklaven, wenn Hebräer sich einem zum Dienst verkauft haben, sondern wie Tagelöhner sollten die geachtet werden und behandelt werden, nicht wie ein Besitz. Denn der Herr hat ja jeden von diesem Volk aus der Sklavenschaft erlöst. Aber es war eine Möglichkeit, wie ein Israelit halt auch in seiner Armut sich aushelfen konnte, in dem Wissen, er kann freigekauft werden von verschiedenen Lösern oder wenn das keiner macht, dann darf er sich auch, so wie er selber sich freikaufen kann, jederzeit wieder freikaufen. Genau, ein letztes Beispiel, die Zufluchtsstätte. Da wurden gut verteilt im Land 3 Städte bestimmt, zu denen man hinfliehen konnte, wenn man versehentlich jemand zu Tode gebracht hat, ohne dass man vorher einen Hass auf die Person gehabt hat. Und dann durfte man nicht ausgeliefert werden, bis die Sache vom Herrn geklärt war. Der Herr hat das selber recht gesprochen und durch die Priester auch Antworten gegeben, wer die Wahrheit sagt. War er schuldig, dann musste er ausgeliefert und getötet werden. Wer einen anderen Menschen tötet, der musste mit seinem Leben dafür haften. Ansonsten war er unschuldig, und zwar ein Unfall, dann sollte er in seiner Zufluchtsstadt wohnen bleiben bis zum Tod des Hohepriesters und durfte dann wieder in sein Haus zurückkehren und nicht mehr gejagt werden vom Bluträcher, sonst würde sich der dann schuldig machen. Und noch so vieles mehr. Der Zehnte und also so vieles, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben. Das ist nur noch mal für wer es zu Hause anschauen möchte, die Zusammenfassung jetzt von den Sachen, wer was nachlesen möchte. Aber wir sehen alleine schon in dem Bruchteil von Gottes Verordnungen sein Herz, seine Weisheit, seine Güte. Und ihm lag jeder Mensch, jeder einzelne Mensch am Herzen. Mann, Frau, Kind, Knecht, Sklave, sogar die Tiere, sogar der Erdboden selber. Alles, was er gemacht hat. Und seine ganz besondere Fürsorge galt seinem Bundesvolk. Und es ist nicht zu übersehen, dass er eine besondere Liebe für die Schwachen und Benachteiligten hat. Das wussten wir auch vorher schon, aber in der Gesamtkulisse vom Alten Testament ist das manchmal schwer zu erkennen. Aber es geht beständig um Liebe und Barmherzigkeit, aber eben auch um Gerechtigkeit, weil noch kein vollkommenes Opfer für die Sünde erbracht war. Und die Sünde musste eingedämmt werden. Es sind noch einige Dinge offen. Zum Beispiel, wie sah denn der Herr der Weg, also wie sah denn dem Herrn sein Weg mit dem Volk aus? Wie groß war ihre Sünde wirklich? Wie hat der Herr darüber empfunden während der Gerichte? Da gibt es enorm Überraschendes und Bewegendes. Und wie hat er es in seiner Weisheit letztlich geschafft, das Volk bis hierher zu führen? Und wie spannt er dann den Bogen auch bis zum Ende? Sein Plan ist da äußerst weise und wird zum Ziel kommen. Und für viele auch überraschend, dieser Bund ist ein buchstäblicher Ehebund mit seinem Volk. Und Israel, also der Herr bezeichnet ihn auch so, und Israel hat diese Ehe gebrochen. Der Herr benennt das als Ehebruch und Hurerei. Wie er damit umgeht und wie es mit dieser Ehe weitergeht, das finde ich auch äußerst interessant. Vielleicht kommt mal Gelegenheit, daran weiterzumachen. Das war jetzt viel, dessen bin ich mir bewusst. Ich danke euch echt für eure lange Aufmerksamkeit immer. Und die ganzen Stellenangaben, die sollen euch nicht erschlagen, sondern die sind einfach, wenn man zu Hause was nachlesen will, selber nachschauen, prüfen, sich für was mehr interessiert noch. Und das viele, was ihr jetzt gehört habt, das kann man einfach ein bisschen sich setzen lassen, aussortieren und sich die Sachen rausziehen, was einen selber davon gerade anspricht. Es geht nicht darum, sich das alles merken zu können. Das kann ich auch selber nicht. Ich muss das auch immer wieder nachlesen. Ich bete noch. Herr, ich danke dir. Ich danke dir für deine Güte, für deine Treue, Herr, für deine Weisheit und wie wunderbar du bist und dass deine Gnade niemals aufhört. Und du bist wirklich Gott und du machst deine Sache gut. Wir sind echt in richtig guten Händen bei dir. Hilf bitte, dass wir das Gehörte verstoffwechseln können, dass es uns im Herzen bleibt und dass es sich direkt in unsere Beziehung mit dir auswirkt. Danke dir, Herr. Amen.